Erfolgre, der Fantasy-Podcast.
In dieser Folge redet Richard mit einem professionellen Berater. Dieser erklärt ihm viele Dinge darüber, wie man ein erfolgreiches und starkes Leben führt, wie man zum Beispiel als Politiker erfolgreich wird, wie man Erfolg mit seinem Privatleben in Einklang bringen kann. Und er gibt auch Richard ein paar Tipps, wie er mit seinem Ohrwurmgeschäft erfolgreich werden kann. Viel Spaß bei der Folge! Eine neue Folge, wer labert hat noch Puls. Ich bin Richard Groß und ich habe mal wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, moin, mein Name ist Peter Stark. Ich bin Berater für ein starkes und erfolgreiches Leben.
Ein starkes und erfolgreiches Leben. Okay, wo kommst du her? Also beziehungsweise deine Familie so? Wie ist die so?
Ja, da rede ich im Grunde gar nicht so gerne drüber, denn ich komme aus einer Adelsfamilie. Da fühlen sich immer alle so wichtig. Die haben immer einen ganz hohen Puls und wir kommen aus Dornenheim.
Okay, also du bist hier geboren.
Ja.
Weil wir einiges vorhaben, wollte ich jetzt diesen persönlichen Teil dieses Mal ein bisschen kurz halten. Da wären wir jetzt eigentlich auch schon mit durch, weil ich habe einfach ein paar Fragen an dich zum Thema Beratung, die wir jetzt einfach mal so ein bisschen durchgehen. Ich nenne dir vielleicht ein paar Probleme, Beispiele oder so und du könntest dir einfach mal spontan drauf sagen, was so deine Tipps vielleicht wären an der Stelle.
Sehr gerne, Richard, leg los.
Okay, ja, ich habe hier im Rahmen dieser Ohrwurm-Sendung schon mit so ein paar Leuten gesprochen, die sehr kreativ sind. Also ich hatte zum Beispiel einen Schuster, der macht, also Mika Leger, der macht Schuhe aus magischem Luftholz. Dann hatte ich einen Händler, der auch aus allen möglichen Gegenständen, seien sie magisch oder nicht, ganz kreative Sachen macht. Die Frage ist, wenn man die Leute, die das hier hören, denken, hey, das will ich auch machen, wie kriegt man das eigentlich hin, so einen Erfindergeist und eine Kreativität zu wecken? Gibt es da Tipps, wie man kreativ wird?
Ja klar, Richard. Also es ist schon so, dass die Kreativität kommt, und das sagt ja auch das Wort, was du eben genannt hast, Erfindergeist. Das kommt also wirklich so aus dem Geist, aus dem Inneren von uns Menschen. Und wir können natürlich alle einen Erfindergeist, eine Kreativität entwickeln, wenn wir einfach mal viel mehr Ruhe haben. Das heißt, wenn wir uns zurückziehen an einen ruhigen Ort, wo wir einfach für uns sind und im Grunde gar keine Aufgabe haben. Einfach nur zurückziehen und mal ganz in Ruhe sein. Und dann macht es oft klick, klick, klick und die Ideen kommen und die Kreativität sprudelt und alles ist irgendwie möglich. Also einfach zurückziehen und mal die innere Einkehr genießen.
Kreativität aus Langeweile.
Ja, das kann man so auch sagen. Kreativität aus Langeweile. Und es sind auch ganz viele tolle Dinge erfunden worden, als eben die Menschen immer geglaubt haben, ach, jetzt bin ich so langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, gut, okay, lege ich mich mal irgendwie hin und unterm Baum oder so. Und auf einmal so, klick, war dann die Idee da.
Okay, aber es gibt ja auch einige Leute, die haben diese Möglichkeit einfach nicht. Ne? Die müssen einige schaffen, arbeiten zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Hof, wollen eigentlich was ganz anderes machen, müssen aber erstmal so lange auf dem Hof arbeiten, bis sie das Neue an den Start gebracht haben. Ja. Was würdest du da empfehlen? Weil ich sag mal, auf Langeweile kommen die nicht. Das ist für die nicht möglich.
Das sind ja vielleicht die Adeligen, die so ein bisschen mehr Langeweile haben. Also natürlich die Menschen, die wirklich viel am Arbeiten sind, viel am Tun sind. Wenn die merken, das ist so mein Tipp, wenn die merken, boah, das ist so anstrengend und das macht mir auch keinen Spaß, dann sollten diese Menschen einfach mal überlegen, was ist das, was mich so wirklich am meisten ärgert oder was mir die meiste Kraft raubt, und um einfach mal umgekehrt daran zu gehen, also zu prüfen, was ist das, was mich am meisten stört, was raubt mir die meiste Kraft, und wenn man da sich mal einfach ein paar Punkte zusammen denkt und zusammenschreibt, dann kann man das andersherum angehen, dass man also weiß, was will ich aus meinem Leben verbannen im Grunde genommen.
Ja, aber das ist ja auch aus einer relativ privilegierten Position heraus, oder? Weil
findest du?
Ja, man kann ja nicht so viel, also viele Leute können ja so viel nicht verbannen. Also wenn wir jetzt sagen, was mich am meisten stört, ist zum Beispiel, dass ich halt arbeiten muss, um zu essen, dann kann man da ja auch irgendwie nicht so viel dran drehen.
Na, aber wir können uns ja die Arbeit ein bisschen erleichtern. Das heißt also, wenn man ganz lange zurückgeht und überlegt, wie ist das Rad erfunden worden? Dann gab es vielleicht mal viereckige Räder und man hat gemerkt, das ist aber anstrengend, sich vorzubewegen mit einem viereckigen Rad, und irgendwann hat man das rund gemacht. Oder die Erfindung der Hebelwirkung. Ja, wenn man also einen langen Hebel hat, braucht man weniger Kraft, um Gegenstände irgendwo hinzubewegen. Und auch das kann eben tatsächlich bei täglicher Arbeit, die wir auszuführen haben, tatsächlich passieren, dass wir irgendwann so diesen Impuls kriegen, ich packe das einfach mal anders an und kann dann eben auch sehr kreativ und erfinderisch werden.
Ja, aber da, ist das nicht ein Zirkelschluss? Weil jetzt sagst du ja gerade, um kreativ zu werden, braucht man Zeit und um an Zeit zu kommen, muss man im Zweifelsfall erstmal kreativ werden, um sich die Zeit dann freizuschaufeln.
Na, das ist, wir haben ja von zwei verschiedenen Menschen gerade gesprochen, also von denen, die ohnehin Zeit haben. Ja, die können sich natürlich schneller mal irgendwo zurückziehen und die Zeit in Ruhe genießen. Und diejenigen, die tatsächlich immer ganz viel arbeiten müssen, um genug zu essen zu haben, die haben sicherlich weniger Zeit als, also weniger Zeit, um sich Zeit zu nehmen, also die Zeit wegen der Zeit. Und die können tatsächlich auch kreativ werden während des Arbeitens, wie ich es gerade erklärt habe. Also es geht schon beides.
Okay, ja, das ist auf jeden Fall sehr konkreter Tipp eigentlich, hätte ich gar nicht erwartet. Was ich vorhin schon noch ganz vergessen habe, wen berätst du eigentlich so?
Wen ich so berate? Ach, das ist alles möglich. Im Grunde immer Menschen, die letztendlich ein stärkeres und erfolgreicheres Leben führen wollen. Das können auch Politiker sein. Das sind auch mal ein paar Adelige, da darf ich aber natürlich nicht sprechen, wer das ist. Und es sind im Grunde auch ganz normale Menschen wie du und ich.
Die sich das dann aber auch leisten können. Ich glaube so eine.
Ja, natürlich, die sich das leisten können. Und natürlich auch die, die sich das leisten wollen. Es gibt schon immer Menschen, die sagen, im Moment kann ich mir das noch nicht leisten, doch ich will das für die Zukunft. Und dann sparen sie natürlich darauf. Das heißt, dann legen sie sich was zur Seite, damit sie sich das in 1, 2, 3 Monaten oder vielleicht auch erst in 1, 2 oder 3 Jahren leisten können.
Es klingt aber alles immer so, als sei das für Leute, die, ja, ich sag mal, als würde jetzt jemand, der psychisch vielleicht etwas labil ist oder so, das gar nicht irgendwie leisten können, weil das klingt immer alles so, als müsste man sehr klar sein in seinen Entscheidungen, immer genau wissen, in welche Richtung will ich jetzt gehen. Hast du auch Tipps für Leute, die einfach insgesamt unsicherer sind?
Ja, es ist schon so, Richard, dass das immer so klingt, ist doch alles irgendwie ganz easy und wenn du klar bist, dann geht sowieso alles von alleine. Das ist ein bisschen immer so eine Täuschung, die wir haben. Wir glauben immer, dass Menschen, die wir als stark oder als erfolgreich sehen, dass wir immer so denken, ja, das sieht bei dem alles ganz leicht und einfach ganz leicht aus, ne, so, als wenn es nichts Besonderes ist. Das, was sich dahinter versteckt, ist einfach, dass da, wo es so leicht aussieht, einfach eine ganze Menge Übung drin ist. Also jemand, der ein starkes und erfolgreiches Leben für sich führt, hat eben ganz verschiedene Dinge sehr, sehr häufig wiederholt. Und durch die Wiederholung empfinden es andere, dass es so leicht bei ihm aussieht. Und jetzt habe ich aber die Frage vergessen. Was war genau die Frage?
Nee, die hast du im Grunde damit auch schon beantwortet. Also das,
okay.
Ja, man, das ist ja vielleicht nicht von Anfang an, man dann immer gleich konsequent in seinem Handeln ist, sondern dass man das ja auch lernen muss.
Genau, und da hilft es tatsächlich, mit kleinen Aufgaben zu beginnen. Also sich nicht gleich das Größte auszusuchen und das vielleicht von vornherein vermeintlich anstrengendste rauszusuchen, sondern dass man sich in kleinen Schritten da auch fortbewegt und sieht, guck mal, ich habe mal das neu ausprobiert, das hat funktioniert und dann lege ich im Grunde genommen eine Schippe drauf und suche mir die nächste Herausforderung und dann klappt das gut.
Also ich will nicht gleich König werden, sondern erstmal fange ich vielleicht als Bürgermeister an.
Exakt. Exakt. Und es ist auch oft ganz hilfreich, dass man sich dann überlegt, warum soll ich König werden? Warum will ich das überhaupt? Ja, warum will ich das überhaupt? Und manchmal ist es ja auch wesentlich leichter, im eigenen Dorf der Bürgermeister zu sein, also ne, eine hohe Position, eine starke Position zu haben, als tatsächlich gleich für das ganze Land.
Okay. Jetzt sagtest du ja schon, du berätst viele Leute. Was ist eigentlich mit Leuten, die vielleicht auch noch eher jung sind, wo die Familie ein ganz klares Bild von der Zukunft dieser Person hat? Die Familie hat ja auch einfach heutzutage noch sehr viel Einfluss auf sowas. Man selber aber dieses Bild gar nicht teilt, sondern möchte in eine ganz andere Richtung. Also ich denke jetzt so ein bisschen an den Adligen, der aber eigentlich nachher gar nicht seine Adelsposition
einnehmen will. Werden will oder so, ne?
Genau, der möchte ein Schuster werden. Aber der gibt dann ja auch eine ganze Menge auf. Also woran macht man denn fest, lohnt sich das jetzt eigentlich? Also ist das jetzt eigentlich wirklich mein Traum oder ist das vielleicht einfach nur eine Idee?
Ja, also das gibt es tatsächlich, dass Menschen, die eben in so einer adeligen Welt, in so einer adeligen Familie geboren worden sind, genauso wie ich, normalerweise müsste ich ja gar nichts machen. Also ich müsste nichts machen, um immer zu essen zu haben oder gut wohnen zu können. Das ist alles in der Familie vorhanden. Das war mir zu wenig. Und genauso kann es für andere Menschen eben, oder ist es für andere Menschen so wichtig, immer zu prüfen, das, was ich da tue, berührt das wirklich mein Herz? Also bekomme ich wirklich Freude daran? Und die Familie, die versucht uns natürlich immer gerne im eigenen Kreis, in der eigenen Familie zu behalten, um auch das Ansehen nicht zu schädigen. Ne? Was reden dann die Nachbarn? Was reden die anderen Menschen über uns, wenn der Sohn sagt, nein, ich will jetzt hier die adelige Familie nicht fortführen, ich möchte jetzt Schuster werden. Ich habe einfach eine riesengroße Freude daran, mit Materialien zu arbeiten, praktisch zu arbeiten, ja, Leder zu riechen und so weiter. Ich möchte Schuster werden. Da gilt es natürlich schon, das der Familie immer wieder zu erklären, ihnen klar zu machen, warum ich das will, ohne meinetwegen auch jetzt die eigene Familie so ein bisschen mit Füßen zu treten. Also denen zu sagen, ja, ihr seid aber alle schlecht, ihr seid so adelig, ihr seid so vornehm, das ist alles was ganz Schlechtes. Dann tritt man denen ja so richtig vors Knie. Das mögen die natürlich nicht. Also wenn wir die anderen anerkennen und sagen, es ist toll, wie ihr lebt, es ist alles wunderschön und das ist klasse, ich freue mich, dass ihr damit glücklich seid. Mich machen ganz andere Dinge glücklich. Dann kommt man da schneller zum Erfolg, definitiv.
Also wertschätzender Umgang, auch wenn ja das Gleiche einem vielleicht nicht entgegengebracht wird.
Exakt, genau. Also den anderen wertschätzen und ihn nicht irgendwie vor die Füße spucken oder vors Knie treten.
Berätst du auch mal Politiker?
Ja, aber ich darf keine Namen nennen.
Okay, ja, ich werde da gar nicht versuchen, jetzt mal so einen Namen rauszubekommen, aber ich habe mal so, sagen wir mal, ich will jetzt Politiker werden.
Ja.
Sagen wir, ich bin jetzt mal, ja, noch ein bisschen jünger als ich bin, also ich bin jetzt ich bin ein junger Politiker. Was braucht man, um als Politiker erfolgreich zu sein?
Ja, du brauchst natürlich als Politiker, nehmen wir mal das Beispiel mit einem Bürgermeister, wirklich Überzeugungskraft. Also es ist ganz wichtig, dass für all das, was du selber denkst und fühlst, deine Ideale, dass all das natürlich auch mit der Gesellschaft etwas zu tun hat, dass die Gesellschaft auch insgesamt etwas davon hat, wenn sie dich dann zum Beispiel eben auch als Bürgermeister wählen. Das heißt, du brauchst eine starke Überzeugung von dir selbst und von all dem, was du vertrittst. Es ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, ihm also eine gute Perspektive aufzuzeigen, was in der Zukunft wahrscheinlich besser werden soll. Und da ist es wichtig, natürlich an dem eigenen Auftritt zu arbeiten. Also wie trete ich dann vor diese Menschen? Wie rede ich? Ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich da mit gebückter Haltung stehe und eine ganz leise Stimme habe, die unsicher klingt, so, ja, hallo, ich würde das schon gut finden, wenn ihr mich zum Bürgermeister wählt. Dann werden die meisten das wahrscheinlich nicht tun, aus dem Grund, dass sie eben nicht das Gefühl haben, Der hilft uns wirklich, der kann uns das Leben irgendwie verbessern. Da gilt es natürlich wirklich, auch von der Körperhaltung mit gut aufzutreten, gerade zu stehen, die Brust raus zu drücken, eine klare Stimme zu haben, nicht übertrieben, das ist natürlich auch wichtig, aber eben Sicherheit ausstrahlen. Und ganz wichtig ist auch für Politiker, dass sie sich alle im Klaren sein dürfen. Es gibt immer Risiken, die einzugehen sind. Immer. Du weißt nie genau, ist das oder das oder das das Richtige. Das weißt du vorher nicht. Das weißt du immer nur, wenn du tatsächlich das Ergebnis hast oder letztendlich am Ergebnis vorbei irgendwie geschossen bist. Und ansonsten gilt es dann noch für Politiker, dass sie, ich sage immer so, wenn es um Chancen geht, dass sie auch jede Chance nutzen, um sich, ich nenne das mal, um sich irgendwo eine Bühne zu suchen, wo sie eben vor anderen Menschen sprechen können, um ihre Botschaft auch weiterzugeben.
Ist dieses öffentliche Auftreten wirklich immer so sinnvoll? Also zum Beispiel momentan, das Parlament hier in Dornheim, das bekommt nicht wirklich jemand mit. Also gibt natürlich ein paar Interessierte. Der Rest, das ist dann immer so ein paar Gerüchte, die gestreut werden und so. Jetzt, da es seit kurzem halt diese Ohrwurm-Sendung, über die wir hier jetzt ja auch gerade reden, gibt, kann man natürlich jetzt auch gezielter in die Öffentlichkeit gehen, wenn man das denn möchte, also auch als Person und nicht nur über die Partei oder so. Ist das wirklich ratsam oder gehen damit nicht auch viele Risiken einher, dass man dann ja persönlich noch stärker angegriffen wird?
Ja, das ist also, ein gewisses Risiko gibt es überall. Also wenn du wenn du tatsächlich öffentlich auftrittst, dann hast du natürlich den Vorteil, selbst wenn du angegriffen wirst, ja, verbal, dass da jemand aus der Menge dich dann anbrüllt und sagt, das stimmt doch gar nicht, was sie sagen und so, dann kannst du natürlich in dem Moment auch wirklich direkt Argumente dagegen setzen. Das schaffst du nicht, wenn jetzt hier in der Ohrwurm-Sendung jemand ist als Politiker und möchte seine Botschaft verteilen, dann kriegt er natürlich kein Gegenargument, aber er kann auch nichts wirklich klarstellen. Ja, also es ist immer wirklich auch gute, ich nenne das auch immer gute Trainingsfläche, auf jeder Bühne, die sich draußen wirklich bietet, zu reden, denn das trainiert eben auch in so einer Ohrwurm-Sendung wie hier bei dir, Richard, einfach die eigenen Ideale zu vertreten.
Okay, wie ist das denn, du sagtest ja auch vorhin, dass wenn man erfolgreich sein will als Politiker, man ja Ideale hat, die auch dann dem Volk irgendwie helfen, ne? Also dass man ja fürs Volk arbeitet. Wie ist das denn, wenn die eigenen Ideale dem aber im Weg stehen? Also wenn man jetzt Ideale hat, mit dem klar ist, damit will ich das Volk nicht erreichen, ja, damit werde ich einfach keinen Erfolg haben. Soll man dann den Erfolg wählen oder die Ideale?
Ja, ich sag's mal so, da gibt's im Grunde nur eine einzige Möglichkeit. Ja, klingt vielleicht hart, aber wenn man seine Ideale aufs Spiel setzt, um Politiker zu werden, ja, dann bist du später kein guter Politiker. Also gegen die eigenen Ideale, ich kann es gar nicht formulieren, die eigenen Ideale mit Füßen zu treten, die eigenen Ideen, Wünsche und Vorstellungen mit Füßen zu treten, weil das Volk nach was anderem schreit, das wird nichts. Du hast immer diesen Konflikt mit dir selbst.
Ja, aber du hast ja nachher Macht. Die kannst du ja danach auch nutzen.
Ja, dann könnte man es vielleicht drehen oder vielleicht dahin, dass man dann doch eine Zeit später mit seinen Idealen um die Ecke kommt. Aber dann sagt das Volk auch wieder, ey Alter, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Also ich würde immer zusehen, dass ich eben nicht gegen die eigenen Ideale tatsächlich kämpfe, weil dann macht man sich selbst kaputt. Dann schaffst du es vielleicht gar nicht. Dann bist du vielleicht irgendwann an der Macht, aber dann kann es auch sein, dass du schon krank geworden bist und die Macht gar nicht mehr ausüben kannst.
Nun ist man aber als Politiker ja auch verschiedenen Interessen unterworfen. Ne? Also man hat seine eigenen Ideale, seine eigenen Interessen. Dann hat die Partei noch Interessen. Dann hat das Parlament noch Interessen, die es gegenüber dem König vielleicht vertreten muss. Mhm. Und dann gibt es noch die Interessen des Volkes. Wie findet man da denn jetzt eine Abwägung, dass man sich auch nicht selber verliert dabei?
Ja, das ist auch also wir hören schon raus, Politiker sein ist jetzt nicht gerade die einfachste Aufgabe. Denn es geht letztendlich darum, dass du immer irgendwie einen Kompromiss eingehst. Das bedeutet, dass man sich selber immer klar macht, okay, was wir vorhin schon hatten, wie groß ist mein Ziel, wo will ich überhaupt hin? Und sich dann zu sagen, muss es wirklich das sein oder kann ich auch zufrieden sein mit ein bisschen weniger? Ja, das bedeutet immer zu schauen, was ist das Minimalste, das ich erreichen will und was ist im Idealfall das Größte, das ich erreichen kann? Und ein ganz simpler Tipp ist eben, dann lieber mit dem größtmöglichen zu erreichenden an den Start gehen, aber zu wissen, wenn ich die Hälfte davon erreiche oder 30%, dann ist auch gut. Das muss ich aber vorher nicht den anderen erzählen, weil die wollen es ja manchmal dann kleiner machen, als man es selber will.
Aber wenn man sagt, diese 30%, die vielleicht realistisch sind, kann man sowieso nicht erreichen, dann vielleicht nicht Politiker werden.
Ja, wenn man selbst das Gefühl hat, dass man die 20 oder 30% noch nicht mal erreichen kann, dann am besten Finger weg. Weil man braucht als Politiker auch ein bisschen Ellbogen, um sich gegen alles das, was von außen kommt, gegen die Gegner zu verteidigen. Also wenn du zu viel Harmonie immer haben möchtest, mit allen gefühlt immer ganz entspannt am Lagerfeuer zu sitzen und ganz in Ruhe die Dinge zu diskutieren, dann kommst du nicht wirklich nach vorne. Du brauchst schon ein bisschen Ellbogen, um eben deine eigenen Ideale und deine eigene Meinung auch zu vertreten, um auch die Leute hinter dich zu bringen. Also wenn du dich da als Schwächling positionierst, dann hast du keine Chance.
Gut, ich glaube, das wäre es auch zu den Politikern. Ich hätte jetzt noch ein paar andere Fälle, die ich gerne mit dir besprechen würde.
Ja, gerne.
Und zwar hatte ich mal als Gast hier André Sturmbrecher. Also es ist ein nicht sein echter Name. Wir haben das ein bisschen als Decknamen genommen, weil er seinen echten Namen nicht verraten wollte. Der hat so magische Eiskräfte, die er nicht ganz kontrollieren kann. Also das führt dann mal dazu, dass der, ich glaube mal, irgendwie aus Versehen Getränke eingefroren hat. Führt auch dazu, dass er bei Frauen, denen er näher gekommen ist, mal zu der einen oder anderen Blasenentzündung geführt hat. Er hat die Sachen nicht im Griff. Gerade wenn er irgendwie emotional sehr aufgewühlt ist, ist das einfach schwierig. Hast du für sowas Tipps, wie man, also vielleicht auch ganz konkret jetzt für André, wie er ja mit sowas besser umgehen kann?
Gib nochmal dann ein konkretes Beispiel. Ist es das mit den Frauen oder ist es das, dass er Getränke eingefroren hat? Also wenn du Getränke eingefroren hast, muss ja gar nicht so schlecht sein. Kannst dran lutschen, hast ja länger was von.
Sagen wir, einmal war er, glaube ich, irgendwie, ich glaube, er wurde bedroht von Leuten und hat dann ja die Hand von jemandem aus Versehen eingefroren. Was jetzt ein bisschen übertriebene Aktion war halt.
Na, das kommt drauf an. Also wenn du von jemandem bedroht wirst und er hat in dieser Hand ein Messer, ja, und will dich aufschlitzen, dann ist es doch ein cooles Ding, dass du dem die Hand einfrieren kannst, dass er dich mit dem Messer nicht mehr attackieren kann. Also das finde ich okay.
Ja, wenn du es kannst, aber wenn es einfach passiert, ist halt das Problem, oder?
Ja gut, da muss man ein bisschen vielleicht witzig darüber irgendwie hinwegsehen und sagen, oh, was ist mit dir passiert? Deine Hand ist ja eingefroren. Mein Gott, hast du selber Zauberkräfte? Also man könnte es ja irgendwie überspielen, solange eben keiner einen Schaden davon hat.
Ja, er leidet aber schon sehr an dieser Sache. So, der versucht es irgendwie kaum zu verraten, also ist auch deswegen mal gefeuert worden, weil er aus Versehen einer Dame eine Blasenentzündung verpasst hat.
Ja. Ich frage mal nicht weiter, wie er das gemacht hat.
Ja, ich glaube, das kann man sich denken.
Mhm. Ja, also ist natürlich eine Herausforderung für ihn, gar keine Frage. Mein bester Tipp für ihn ist, er sollte mit mir mal Kontakt aufnehmen, dass wir mal gucken, was ist da wirklich los? Das können wir jetzt hier leider nicht auflösen. Also wie du sagst, manchmal ist es einfach zu spontan, was da passiert. Er hat es nicht unter Kontrolle. Das ist natürlich dann blöd.
Ja, ist vielleicht auch ein bisschen zu konkret das Beispiel.
Ja.
Okay, dann habe ich.
War spannend auf jeden Fall. Also das ist schon spannend.
Okay, dann lass uns vielleicht mal etwas allgemeiner rangehen. Ich bleibe aber gerne nochmal bei magischen Kräften.
Ja.
Es gibt Fälle, wo Leute magische Kräfte haben, die erleiden dann einen Schicksalsschlag. Also zum Beispiel eine wichtige Person stirbt. Dann funktionieren die Kräfte auf einmal nicht mehr. Wo man sagen muss, das ist ja wahrscheinlich weniger in den Kräften an sich begründet, sondern in dieser Person selber, die dann, also nach allem, was ich mal so hört, hat dann diese Kräfte halt auch immer sehr viel damit zu tun, wie man ja so eingestellt ist, ne, die kommen halt, wenn man wütend ist, wenn man traurig ist oder dann vielleicht auch eben nicht. Also hättest du Tipps, wie man da seine Emotionen vielleicht in so eine Richtung kontrollieren kann, dass man trotzdem irgendwie erfolgreich mit solchen Situationen umgehen kann?
Meinst du jetzt, dass der die magische Kraft hat, den, der da verstorben ist, wieder zurückzuholen oder was meinst du?
Nein, einfach, dass der trotzdem seine Kräfte wiederbekommt, damit wieder umgehen kann.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich wichtig, erstmal herauszufinden, wobei hat er tatsächlich diese Kraft verloren. Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass wenn du diese magische Kraft hast und du verlierst sie das ein oder andere Mal, dann hast du sie aller Wahrscheinlichkeit nach irgendwo auch mal missbraucht. Und dann sorgt ein höheres System dafür, dass du diese magische Kraft eben auch nach und nach verlierst, damit du keinen Unfug damit treibst.
Okay, du würdest das also als so eine Art göttliche Strafe sehen.
Ja, so göttliche Strafe, es klingt natürlich sehr hart, aber da ist eben noch jemand, der drauf aufpasst und sagt, du sollst damit ja keinen Schindluder treiben. Also wenn ich dir schon magische Kräfte verleihe, dann sollst du damit Gutes tun. Ja. Und nicht irgendwelchen Schabernack betreiben.
Ja, das ist auch wieder sehr konkret, das ist schön. Okay, dann vielleicht nochmal ein Fall von einem Bekannten von mir. Der hat auch eine magische Kraft. Ich weiß, also man muss sich da in diesem Fall gar nicht auf die Magie versteifen, muss ich sagen, aber bei ihm ist es halt so, das ist eine magische Kraft. Auf die hat er sein ganzes Leben aufgebaut.
Ja.
Er wird jetzt aber älter und kann mit dieser Kraft nicht mehr vernünftig umgehen.
Ja.
Jetzt ist aber, wie gesagt, sein ganzes Leben basiert nun mal darauf. Also sein beruflicher Erfolg funktioniert jetzt nicht mehr. Es gibt doch jetzt irgendwie keine Hoffnung, dass er die Kraft zurückbekommt. Also wie geht man dann mit diesem, ich sag mal, Altern ist das ja im Grunde einfach. Nur wie geht man mit diesem Altern dann um?
Also die simpelste Antwort ist, akzeptieren. Ja, denn eine der wenigen Gerechtigkeiten auf der Welt ist ja nun mal, dass wir alle älter werden und dass das Leben, dieses Leben, was wir derzeit leben, irgendwann vorbei ist. Dann kommen wir in ein nächstes Leben, aber wir wissen nicht genau in welches. Also wichtig ist, das zu akzeptieren. Was er natürlich noch tun kann, wenn er selber auch zurückblickt in seinem Leben und sagt, ja, das hat mir und vielen anderen Menschen geholfen, dass ich diese magischen Kräfte habe, dann hat er möglicherweise jetzt noch die Chance, ich sage das mal so ein bisschen weichgespült, möglicherweise jetzt noch die Chance, jemanden anderen auszubilden, also jemand anderem die magischen Kräfte zu verleihen, ihm die weiterzugeben, ihn zu trainieren. Ja, es gibt ja auch Menschen, die haben magische Kräfte, so ganz ein bisschen was, ne? Die können so ein bisschen was, das ist nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn die, sag ich mal, einen Meister bekommen, also der Schüler kriegt einen Meister, dann können diese magischen Kräfte natürlich auch größer werden. Und das ist eine Möglichkeit, die er, denke ich mal, noch nutzen kann.
Also nach der eigenen, ich sag jetzt mal, Karriere dann in die Lehre gehen quasi.
Genau, also die, genau, bevor die eigene Karriere komplett zu Ende ist, jemand anderen all das Wissen, das er hat, all diese Erfahrung, die er hat, an jemand anderen weitergeben tatsächlich. Also Menschen auszubilden, andere in die Lehre zu nehmen.
Ist das bei Erfolg eigentlich immer so, dass wenn man irgendwie ein starkes, erfolgreiches Leben hat, dass man dann irgendwann aber merkt, okay, ich muss die Art des Erfolgs jetzt ändern und dann zum Beispiel vom, ja, von dem, was ich vorher gemacht habe, dann einfach dahin gehen, dass ich Leuten das beibringe?
Ja, also es ist nicht der Standard, aber es ist schon so, dass das natürlich irgendwann auch eine Zeit mal eintreffen kann, wo wir selber das Gefühl haben, boah, ich glaube, jetzt reicht es auch wirklich. Ich habe das so viele Jahre gemacht und jetzt ist mal gut. Ne? Jetzt möchte ich mich doch nochmal auf was anderes konzentrieren im Leben. Und wenn wir dann eben die Dinge, die wir gut können, die Jüngeren weitergeben, dann lebt es eben. Ja? Also genauso wie die Starkmethode. Wenn ich irgendwann sage, oh, jetzt möchte ich ein bisschen weniger davon tun, vielleicht möchte ich dann auch Schuhe oder so herstellen, mit Leder arbeiten oder sonst irgendetwas tun, dann ist es natürlich schön, wenn man Nachfolger findet und die da einbringt in das, damit eben, sage ich mal, die Methode weiterlebt.
Die Starkmethode ist deine Technik, mit der du den Leuten beibringst, ein starkes, erfolgreiches Leben zu führen.
Genau, das ist eine Methode aus dem Leben, für das Leben, aus der Praxis, für die Praxis. Also keine Theorie, sondern wirklich alles Dinge, die ich im Leben selber ausprobiert habe, wo ich weiß, so funktioniert es auf jeden Fall besser, so funktioniert es leichter. So kommst du, wenn du es willst, auch schneller zu deinem Erfolg.
Setzt du deine Tipps auch selber um?
Ja, selbstverständlich. Ja, sonst, also das wird ja gar nicht gehen. Anderen erzählen, wie es funktioniert und es selber nicht anwenden. Also das wäre ja so, als wenn man sagt zwar immer, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder wie heißt das noch? Gibt es doch so ein Sprichwort?
Wüsste ich jetzt nicht. Muss ich
sagen. Ja, irgendwie. Genau. Aber das wäre ja so, als wenn ein Schuster sein eigenes Schuhwerk nicht tragen würde. Mhm. Das wäre ja auch total bekloppt.
Ja, oder ein Friseur mit einer normalen Frisur gibt es irgendwie auch nicht.
Ja, oder dass er eben mit total verzottelten Haaren rumrennt, ja, und keine Pflege hat und anderen erzählt, wie wichtig es ist, eine gut geschnittene Frisur zu haben und gepflegtes Haar zu tragen und es selber nicht tun.
Kommt es dir mal vor, dass du Leuten ja Ratschläge gegeben hast und du merkst aber selber dann, manchmal auch deutlich später erst, okay, dieser Ratschlag funktioniert vielleicht doch nicht?
Ja, das ist gerade am Anfang so meiner Tätigkeit vorgekommen, dass ich Menschen Tipps gegeben habe, die immer nur für mich funktioniert haben. Und dann dachte ich, naja, wenn das bei mir funktioniert, wird es bei dem auch funktionieren. Und habe dann festgestellt, ja, wenn ich dabei bin und die Menschen tun das, dann funktioniert's. Wenn die Menschen dann wieder alleine sind, dann hat es nicht mehr funktioniert. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass ich eben meine Methode noch ausweite, dass ich nicht nur gucke, was hilft mir, sondern dass ich mir viel mehr Beispiel hole, auch von anderen Menschen, wo das funktioniert hat. Dann haben wir das immer so ein bisschen leicht verändert, ja, ein bisschen leicht verändert, so dass also viel, viel mehr diese Methode nutzen können und dass sie spüren, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich bin ein Mensch, der hat eine hohe Kontaktfreudigkeit. Ich bin also gern, ich gehe einfach auf andere Menschen zu. Ich habe da keine Angst davor. Ich liebe das einfach, andere Menschen kennenzulernen. Und ich habe mich dann immer gewundert, dass es Menschen gab, also wie gesagt, ganz am Anfang, wo ich damit losgelegt habe, warum gehst du nicht einfach hin? Weil jemand sagt, guck mal, der da drüben, der ist aber total interessant, mit dem würde ich gerne mal reden. Ja, ich sage, dann geh doch hin. Nee, das kann ich ja nicht machen. Also ich war verwundert darüber, dass sie sich natürlich trauen und habe gesagt, jetzt geh einfach hin. Und dann habe ich die angestupst und dann sind sie hingegangen. Wenn sie das später alleine machen sollten, hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich festgestellt, dass eben diese Person, der ich dem meinen Tipp gegeben habe, der bei mir super funktioniert, dann aber alleine bei ihm nicht funktioniert, dass diese Menschen eben nicht so eine hohe Kontaktfreudigkeit haben. Die haben eher eine Zurückgezogenheit, so nennt man das. Und dann kannst du über Bande spielen. Du kannst also als zurückgezogener Mensch jemand anderen sehen und das Gefühl bekommen, oh, der ist aber interessant. Der Mann oder die Frau, mit denen würde ich gerne in Kontakt kommen. Und wenn du dich dann nicht traust, direkt diese Menschen anzusprechen, dann suchst du dir einfach einen Freund, dem du das sagst und sagst, hey Richard, guck mal da, da drüben diese Frau, die finde ich total spannend, die würde ich gerne kennenlernen. Ich traue mich aber nicht hinzugehen. Kannst du mal eben rübergehen und fragen, ob sie denn für ein Gespräch bereit ist mit mir? Das ist, so funktioniert das. Das ist eine ganz einfache Geschichte und meistens sind die Menschen neugierig und würden dann sagen, oh Richard, das ist spannend, wer ist es denn? Dann würdest du rüber zeigen, ja, der da vorne mit dem Hut. Oh ja, der sieht ja spannend aus. Ja, mit dem möchte ich gerne mal reden. Und dann funktioniert es.
Ist ja auch irgendwie eine, ja, eigentlich ganz klassische Methode, die man ja sonst auch so kennt von
absolut, ist nichts Neues.
Freundeskreis.
Ja, ist jetzt nicht irgendwie so, das haben wir noch nie gehört im Leben. Aber manchmal kommen wir halt selber nicht drauf, dass wir es ja auch anders machen können.
Mhm. Wie ist das so als Berater? Würdest du sagen, dass ja das ist, was man auch wirklich so extrem lernen muss? Oder geht es dann nicht vielleicht auch einfach mal darum, wie du gerade sagtest, meine Fremdperspektive zu haben, die dann auch vielleicht so offensichtliche Dinge dann einfach mal ausspricht, die einem selbst dann einfach nicht mehr einfallen, weil man ja selbst in der eigenen Perspektive so gefangen ist?
Also im Grunde können wir sagen, Richard, dass jeder ist in irgendeiner Art und Weise auch Berater. Ne, denn wir werden oft gefragt, wie findest du das denn und was hältst du davon, würdest du das auch so machen? Also wir werden ja sowieso mit ganz vielen Fragen immer wieder konfrontiert im Leben und ja, wenn wir dann darauf unsere Antwort geben, dann haben wir im Grunde eine Beratung gemacht. Aber es ist uns nicht so wirklich bewusst. Also nochmal, jeder ist in irgendeiner Art und Weise Berater. Und ich habe das eben so konzipiert, dass ich daraus einen Beruf für mich gemacht habe und eben eine Methode daraus kreiert habe, weil ich einfach geschaut habe, was sind immer wieder die Dinge, die sich Menschen selber fragen, worauf finden sie keine Antworten, wo brauchen sie Hilfestellung. Daraus habe ich halt die Stark-Methode kreiert. Und wenn man das also beruflich tun will, dann hilft es natürlich, ähnlich wie wir das vorhin hatten mit den magischen Kräften, dann hilft es natürlich, sich jemanden zu suchen, der selber schon wirklich das als Beruf tatsächlich hat, der ist Berater schon seit vielen Jahren, um wiederum bei dem in die Lehre zu gehen und Kniffe und Tricks zu erfahren und von seiner eigenen Erfahrung natürlich zu profitieren.
Es gibt aber, wie ich das jetzt zumindest mal so mitbekommen habe, sehr viele ja, Berater und Trainer, die gezielt auch ja, Berater und Trainer beraten und trainieren. Ist das nicht, also gefühlt, vielleicht irre ich mich auch, aber gefühlt kommt das irgendwie schon fast öfter vor, als Leute, die wirklich Leute beraten, beziehungsweise sind die auch meistens erfolgreicher als Leute, die direkt andere Leute beraten. Ist das nicht so ein bisschen vielleicht so eine Art, ja, ich sag mal, sich selbst aufschaukelndes System, dass ganz viele Leute, die gerne beraten möchten, einfach zu diesen Beraterberatern hingehen und letzten Endes aber es ganz selten die Situation gibt, dass jemand, der wirklich mal eine Beratung braucht, dann auch von einem beraten wird?
Ja, also ich hoffe, dass das jetzt jeder verstanden hat, was du gesagt hast, aber die Berater der Berater, ja, das ist im Grunde so, da werden im Grunde nur Werkzeugkisten verkauft. Also das ist eben genau der Punkt, dass es viele Berater gibt, die andere Berater beraten, ja, und wo es gar nicht mehr darum geht, wirklich das Problem eines anderen Menschen zu lösen, gemeinsam mit ihm, sondern wo es nur noch darum geht, wie kann ich als Berater so schnell wie möglich ganz viel Geld verdienen. Und deswegen sage ich einfach anderen, hey, kommt mal zu mir und ich zeige euch als Berater, wie ihr Berater auch Berater werden könnt, um dann ganz viel Geld zu verdienen. Und dann geht es gar nicht mehr um einzelne Menschen in ihr erfolgreiches Leben zu kriegen, ja, dass sie glücklicher und zufriedener werden als Beispiel, sondern nur noch darum, mit einem System Geld zu verdienen.
Woran erkenne ich denn dann den Unterschied zwischen solchen Leuten und Leuten, die das seriös machen?
Im Grunde ganz einfach, Richard. Wenn dich ein Berater, also man sagt so, hey, ja, bin nicht ganz so erfolgreich im Leben, ich möchte weiterkommen. Und dann gehst du zu einem Berater. Und wenn der Berater dir keine Fragen stellt, also hey, was hast du vor, wie fühlst du dich denn heute, wie geht's dir damit, wo willst du denn hin? Dann merkst du schon, oh, warte mal, der stellt mir gar keine Fragen, könnte gefährlich werden. Wenn du also zu einem Berater kommst und sagst, ja, ich weiß nicht, bin nicht so richtig erfolgreich im Leben und ich weiß auch nicht, wie ich das ändern soll. Und der Berater dann sagt, ja, pass auf, ich kann dir genau sagen, wie das geht. Pass auf, du musst das so und so und so und so machen, dann wird das total einfach und dann bist du ganz schnell auch ganz reich und so weiter. Also wenn er dir keine Fragen stellt, sondern dir einfach nur sein Konzept überstülpt, dann kann man schon riechen, oh, ich bin hier beim Berater, der mir nur seinen Werkzeugkoffer verkaufen will. Ähnlich wie der Schuster, über den wir schon gesprochen haben, das würde sagen, du gehst zum Schuster und sagst, ja, guten Tag, ich brauche ein paar neue Schuhe. Und wenn der Schuster dir dann keine einzige Frage stellt, wo willst du mit dem Schuh denn hingehen? Wofür willst du ihn tragen? Was sind deine Lieblingsfarben oder dein Lieblingsmaterial? Wenn du einfach nur sagst, ich brauche ein paar neue Schuhe und der Schuster stellt dir keine Fragen, sondern einfach nur, ah, sie brauchen neue Schuhe, wunderbar, pass auf, wir müssen genau die nehmen, weil die bringen ihnen dieses, jenes, welches und so weiter, dann weißt du, das ist so ein Schuster-Schuster. Schustert nur, um dir dann den Schuh zu verkaufen, den er für vermeintlich am besten hält. Schöne Begriffe, Schuster, Schuster, Berater, Berater.
Ja, ich finde, das werde ich hier weiterführen, diese Begriffe, die sind schön.
Ja.
Wie ist das eigentlich mit dem Umfeld? Also wenn man, ja, wir hatten es ja schon mit der Familie, aber auch so mit dem Freundeskreis. Wenn der Freundeskreis vielleicht einfach sehr, ich sag mal, negativ eingestellt ist gegenüber deinen Träumen und Ideen, wie geht man damit um?
Ja, du hast, also man hat ja immer mehrere Möglichkeiten im Leben.
Das ist ja das Problem, ne? Deswegen, wenn man nur eine Möglichkeit hätte, bräuchte man keine Berater, welche man nimmt.
Das ist so, ja. Manchmal gibt es zu viele Möglichkeiten im Leben. Und es ist so, wenn du Freunde, Familie um dich rum hast und sagen wir es ganz einfach, du fühlst dich, wenn du mit denen zusammen bist, nicht wirklich wohl. Irgendwie sagt dir dein Inneres, komm, lieber abhauen. Die wollen nicht, dass du erfolgreicher wirst. Die wollen nicht, dass ich ein stärkeres Leben führe. Wenn man dieses Gefühl hat, würde ich sagen, Rückzug, weg da. Ja, denn leider, leider, leider ist es so zu beobachten, dass die Mehrheit der Menschen um uns herum nicht wollen, dass wir glücklicher werden, erfolgreicher werden, zufriedener werden, stärker werden. Die wollen, dass wir so bleiben, wie wir sind, aus dem Grund, dass sie meistens selber zu faul sind, etwas an ihrem Leben und ihrem Verhalten zu verändern. Dann lieber abhauen. Wenn du allerdings Freunde und Familie um dich rum hast, die dich bestärken, die sagen, hey, was hast du für eine Idee? Was willst du machen? Du, ehrlich, boah, das ist ja klasse, tolle Idee, wie kann ich dich unterstützen? Dann solltest du natürlich mit denen mehr Zeit verbringen. Ja, also wollen sie dich fördern und fordern oder wollen sie dich klein halten und unten halten? Das sind so die beiden Richtungen.
Ja, aber ordnet man da nicht persönliche Beziehungen dem persönlichen Erfolg unter? Also ist Erfolg da auch so wichtig?
Naja, schau mal, ich habe es ja auch nicht getan, ne? Also bei mir in der Familie, glaubst du, da hat sich doch keiner gefreut. Was willst du werden? Berater für starkes und erfolgreiches Leben? Das brauchst du doch. Du bist doch bei uns geboren. Wir sind adelig. Wir sind das doch schon. Du musst doch kein Berater für werden. Man kommt stark oder erfolgreich auf die Welt. Und wenn du nicht stark und erfolgreich auf die Welt kommst, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, wenn du aus einer Bauernfamilie kommst. Und das wollte ich nicht akzeptieren. Und deswegen habe ich gesagt, nö, das akzeptiere ich so nicht. Ich sehe das anders. Und da bin ich im Grunde fast verjagt worden. Also von daher ist es schon eine Herausforderung, den anderen das wieder klar zu machen. Ne? Warum will ich das? Und dann ist es wieder, ja, der eigene Wille. Wie stark will ich das wirklich?
Ja, aber man könnte auch sagen, ich will das eigentlich, aber ich will auch diese Freunde nicht verlieren, weil abgesehen davon, dass sie mich jetzt bei dieser Idee nicht unterstützen und dass sie diese Idee vielleicht auch für etwas bescheuert halten oder so, abgesehen davon sind wir super gut befreundet. Dann wäre es doch nicht wert, diese Freundschaft aufs Spiel zu geben, nur für den Erfolg in diesem Bereich.
Ja, das ist wieder das Thema mit dem Abwägen, ne? Wie wir das vorhin hatten mit der Politik. Also wenn du das Gefühl hast, dass du mit diesen Menschen auf der, sagen wir, über berufliche Dinge nicht reden kannst, weil das einfach nicht zusammenpasst, weil die Meinung einfach zu weit auseinander gehen, ja, wie Regen oder Sonnenschein, dann sollte man einfach klären, okay, machen wir Folgendes, wir können Spaß haben zusammen, wir können feiern zusammen, wir können tanzen zusammen, aber lass uns bitte nicht über berufliche Themen miteinander diskutieren, da sind wir einfach zu weit auseinander.
Okay, wie man sagt bei der Familie, nicht über Politik und Religion reden.
Da gibt es nur schwarz oder weiß. Da gibt es ja nichts oft dazwischen. Ne? Du musst so denken, nee, ich denke aber anders, dann bist du nicht richtig. Da gibt es meistens nichts dazwischen. Also von daher wirklich Themen ausschließen.
Okay, ist es denn okay, nicht erfolgreich zu sein?
Ja, also Richard, die Frage ist ja immer, und das gebe ich auch allen meinen Menschen immer wieder mit, meinen Menschen, was für ein Wort oder für einen Satz, ich gebe das immer wieder allen mit und stelle die Frage, was bedeutet für dich überhaupt Erfolg? Ja, und wenn du mit 10 Menschen sprichst darüber, was bedeutet für dich Erfolg, und die 10 Menschen sollen das einfach mal aufschreiben, also niemand soll miteinander reden, sondern einfach nur die Frage stellen, was verstehst du unter Erfolg? Und die reden doch nicht miteinander, jeder schreibt das für sich mal auf und hinterher, wenn sie da aufgeschrieben hat, verkünden sie letztendlich das Ergebnis, dann kommen 10 unterschiedliche Dinge raus. Also von daher, für mich gibt es gar nicht den Erfolg, also nicht erfolgreich, das gibt es im Grunde gar nicht, denn wenn wir mal das Wort nehmen, erfolgt, dann ist es egal, was wir tun, es erfolgt immer etwas daraus. Egal, was wir tun, ich wiederhole mal, egal, was wir tun, es erfolgt immer etwas daraus. Und von daher ist jeder erfolgreich, der eine mehr, der andere weniger.
Ja, aber dann ist es auch egal, was ich tue.
Ja, Hauptsache, du hast Spaß dran. Genau, das ist völlig egal, was du tust. Hauptsache ist, dass du Spaß hast, dass es dir gut geht damit.
Naja, es erfolgt auch etwas, wenn ich keinen Spaß dran habe.
Ja, das, dann erfolgt aber nur, dass deine Laune schlechter wird. Das heißt, wenn
ist
du
ja
keinen
auch,
Spaß...
Ist ja auch Erfolg nach dieser Definition.
Ist dann auch Erfolg, genau, aber ist nicht der, den du willst. Deswegen ist immer wichtig, was bedeutet eben für dich Erfolg? Und wenn jemand sagt, Erfolg bedeutet für mich, dass ich Freude empfinde, dass ich Spaß am Leben habe, dass ich ein leichtes Leben habe, dann weiß diese Person letztendlich auch, dafür ist auch was zu tun, weil das kommt nicht von selbst.
Also wenn der Sohn eines Adligen sagt, im Grunde, also wenn er es dann leisten kann, dann im Grunde besteht für mich ein erfolgreiches Leben daraus, den ganzen Tag im Bett zu liegen und abends in die Kneipe zu gehen, dann ist das auch okay.
Wenn er daran Spaß hat, ja. Wenn er damit niemand anderen irgendwie vor die Füße tritt, wenn er vielleicht sogar ein unterhaltsamer Geselle ist, abends in der Wirtschaft, ja, wo dann in der Gemeinschaft getrunken wird und er kann abends noch irgendwelche Witze erzählen oder Geschichten erzählen, dann ist es doch toll. Dann freuen sich ja die anderen darüber und sagen, Mensch, hoffentlich kommt er heute Abend wieder. Das war gestern so lustig mit dem. Also ich hatte einen harten Arbeitstag und wenn ich heute Abend in die Wirtschaft gehe, da bin ich froh, wenn der wiederkommt, denn dann wird das ein sehr, sehr schöner Abend, eine gute Nacht und ich habe morgen ein bisschen mehr Energie für meine Arbeit, die mir vielleicht nicht so gut gefällt. Ja, tagsüber schlafen und dann eben das Nachtleben genießen, um anderen Menschen die Nacht ein bisschen zu versüßen.
Ich habe auch mal vor unserem Gespräch hier mit ein paar Leuten über dich gesprochen.
Oh Gott, tatsächlich. Hast du mir gar nicht erzählt.
Ja, man muss ja so ein bisschen vorbereitet sein, ne?
Das stimmt.
Und zwar?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, und zwar habe ich auch Kritiker gefunden.
Ja, natürlich. Gibt's immer.
Und da war so ein bisschen die Kritik von jemandem, dass alles, was du erzählst, sind im Grunde so ganz, ja, so Allgemeinplätze, was eigentlich jeder sagen würde. Und dass man, wenn man sich da mal so eine Stunde von dir beraten lässt, man das Gleiche auch irgendwie hätte in 5 Minuten erzählen können und da ist irgendwie, es ist alles eine dünne Sache und da ist irgendwie nicht so ganz viel dabei. Was sagst du solchen Leuten?
Naja, also wenn sie zu mir kommt tatsächlich, dann würde ich schon genauer nachfragen. Also das ist ja immer so, dass diese Kritiken in der Regel nicht an dich selbst oder an mich direkt herangetragen werden, sondern dass hinterm Rücken geredet wird. Und ich frage ja die Menschen immer, was ist dir wichtig, was ist dir noch wichtig, was ist dir das Allerwichtigste für unser Gespräch, wenn wir also eine Stunde vereinbart haben. Und dann bekommen die Menschen auch genau darauf Antwort. Und natürlich ist es nicht so, also wenn du sagst, da wird von Allgemeinplätzen gesprochen oder von Dingen, die man vielleicht auch hätte woanders kriegen können. Das stimmt in der Regel auch. Also viele glauben immer, dass wenn sie zu einem Berater gehen, dann kriegen sie das pure Gold. Ja, aber das braucht es gar nicht. Es sind manchmal diese ganz kleinen Dinge, die wir beachten dürfen, um eben für uns selber glücklicher und zufriedener zu werden. Und darauf weise ich die Leute hin. Und dann, wenn du natürlich dann von jemand anderem das also zur Lösung gebracht wirst und dann plötzlich die Lösung aus einer anderen Perspektive siehst, also einen anderen Blickwinkel hast, dann sagen natürlich auch die gekommen sind, ach, ja, jetzt sehe ich es auch, das ist ja ganz einfach. Mhm. Vorher haben sie aber jahrelang diese Lösung nicht gesehen. Und dann können sie das manchmal gar nicht akzeptieren, dass jemand anders innerhalb von 5 Minuten oder von einer Stunde letztendlich die Lösung gesehen hat, aus dem Grund, dass er eine andere Perspektive eingenommen hat.
Das klingt für mich aber die ganze Zeit immer so ein bisschen so, dass ich nicht mehr genau weiß, wieso sollte ich dich eigentlich dafür bezahlen und nicht einfach zum, ich sag mal, Obdachlosen um die Ecke gehen und sagen, hier hast du ein bisschen Geld, hör mir mal zu und gib mir mal ein paar Tipps.
Das kann ja jeder tun. Natürlich kann jemand auch zu einem Obdachlosen gehen und schauen, ob es funktioniert. Der Unterschied ist natürlich der, dass ein Berater, jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, der Zehntausende von Gesprächen mit Menschen geführt hat, der hat natürlich einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Wenn du zu dem Obdachlosen gehst, der auch ein wertvoller Mensch ist und den fragst, dann kommt es sicherlich auf die Frage an, die du ihm stellst. Wenn du ihn fragst, wie kann ich mich am besten in der Nacht vor Kälte schützen? Dann wirst du bei dem Obdachlosen mit Sicherheit super Tipps bekommen, die ich dir, also ich als Peter Stark, dir vielleicht gar nicht geben kann, weil ich mich draußen in der Kälte nachts gar nicht so viel aufhalte. Also von daher, es kommt immer darauf an, wer ist in seinem Thema schon seit vielen Jahren unterwegs und was ist überhaupt sein Thema? Also mein Thema ist eben ein starkes und erfolgreiches Leben führen und nicht, wie überlebe ich die Nacht ohne Also mit starker Kälte oder mit wenig Schlaf oder mit vielleicht auch mit der Angst vor Überfällen oder so.
Das ja, klar,
ist nicht
aber,
mein Spezialgebiet.
Nee, aber du meintest ja, dass viele Sachen ja einfach ja doch irgendwie recht offensichtlich sind, wenn man das einfach nur aus der eigenen Perspektive nicht sieht. Und dann brauche ich ja auch keinen teuren professionellen Berater, dann reicht ja irgendjemand.
Deswegen sage ich ja, einfach ausprobieren. Also ist mal die Frage, ob irgendjemand eben den gleichen Tipp hat wie der Berater, weißt du? Wenn du, weißt du, meinetwegen, nehmen wir wieder das mit dem Schuster, ne? Du hast Schuhe und die sind defekt irgendwie. Ist der Hacken kaputt oder die Sohle ist irgendwie so ein bisschen durchgelatscht? Dann kannst du natürlich auch zu einem Obdachlosen gehen und ihn fragen, sag mal, kannst du mir helfen, denn meinen Schuh wieder zu reparieren? Und wahrscheinlich wird der Obdachlose sagen, ja, ich guck mal, was ich hier noch so rumliegen habe. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und vielleicht fummelt er dann eine Stunde an deinem Schuh rum. Und dann sagst du hinterher, ja gut, also jetzt mit der Sohle, das klappt besser, der Hacken ist auch wieder so ein bisschen irgendwie da dran, das funktioniert wieder. Aber er wird vielleicht nicht allzu lange halten. Gehst du direkt zum Schuster, sagt der Schuster, was hast du denn? Ja, hier, der Hacken ist irgendwie defekt und die Sohle ist ein bisschen durchgelatscht. Sagt der Schuster, gib mir her das Teil. Der macht ja nichts anderes als Schuhe den ganzen Tag. Mhm. Nach 5 Minuten hat er dir einen neuen Hacken drauf gemacht, nach 5 Minuten ist die Sohle wieder okay. Das heißt also, du zahlst vielleicht genauso viel Geld, ja, für diese 5 Minuten, ist vielleicht genauso viel wie bei dem Obdachlosen, der eine Stunde gebraucht hat, hier deinen Schuh wieder einigermaßen herzustellen. Aber bei dem Schuster kannst du gewiss sein, dass er das professionell gemacht hat und dass es wesentlich länger hält. Er ist einfach Profi darin. Das ist der Unterschied.
Ja, das glaube ich selbstverständlich. Nun zeigst du ja Leuten drauf, wie sie für sich, ja, das, ich sag mal, die richtige, einen sinnvollen und richtigen Weg für sich persönlich finden, zu leben. Also du hilfst ihnen zumindest dabei, diesen Weg zu finden.
Ja.
Einen ähnlichen Anspruch haben ja auch Religion. Die sagen ja auch, ne, die sind vielleicht dann eher weniger beratend tätig, sondern geben das eher von oben vor, aber sagen dann ja auch für viele Leute, ne, das ist jetzt das richtige Leben. Ist Religion eine Konkurrenz für dich? Also siehst du das irgendwie als Konflikt?
Nee, das ist für mich keine Konkurrenz. Das ist ja immer eine Ansichtssache. Also du wirst ja in einer Familie hineingeboren und diese Familie hat in der Regel schon gehört einer gewissen Religion an. Und dann sollst du das, was in dieser Religion vorgelebt wird, natürlich im besten Fall alles mit übernehmen. Wenn du aber spürst, ich weiß nicht, ich fühle mich damit nicht so wohl, trauen wir uns meistens nicht, das der Familie zu sagen oder vielleicht mal eine kleine Kritik an dieser Religion auszusprechen. Und bei mir ist es immer neutral. Mir ist es völlig egal, welche Religion jemand hat. Mir ist es sogar egal, welche Hautfarbe jemand hat, wie jung oder wie fortgeschritten im Alter ist er schon. Das ist mir alles völlig egal, da ich mich immer ganz individuell auf diese Person beziehe, was die Person wirklich will. Also deswegen ist Religion ist für mich keine Konkurrenz.
Okay. Bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das aber zum Teil auch so, dass die sehr begeistert von dir waren.
Ja, Gott, natürlich. Ja, gibt's auch. Das ist auch die Mehrheit. Das ist auch die Mehrheit. Ja,
ich hatte jetzt vorhin nur das negative Beispiel rausgesucht, damit, ne, ist spannender, dich mit dem Negativen zu konfrontieren natürlich. Aber einige Leute, die fand ich schon auf so eine Art begeistert, dass ich gesagt habe, ja, also dass die jetzt nicht bald einen Kult gründen um Peter Stark, das ist aber auch alles. Beziehungsweise könnt ihr mir vorstellen, wenn du sagst, ich gründe jetzt einen Kult, dann machen die auch mit. Ist das eine Gefahr oder ist das vielleicht sogar auch was Positives, ein Ziel?
Nee, das ist, also von mir ist das kein Ziel, so einen Kult zu gründen. Ich möchte und sage das auch immer allen, ich leiste ja Hilfe zur Selbsthilfe. Das bedeutet, ich mache den Menschen schon klar, ich will, dass du lernst, viel, viel mehr selber deine Gefühle herauszufinden. Wie fühlst du dich mit deinen Gefühlen? Ich will dich dahin bringen, dass du viel mehr selber denkst, deine eigene Meinung vertrittst, so dass du nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal nach einem Jahr, anderthalb, 2 Jahren, ohne mich total gut klarkommst. Da möchte ich die Leute hinführen. Also ich will niemals, niemals irgendeine Abhängigkeit. Ich möchte, dass die Menschen ein freies Leben führen können für sich. Und deswegen ist es bei mir genauso. Ich habe ja auch jemanden, den ich frage, wie kann ich dieses, jenes oder welches noch besser machen? Und da sind wir so bei dem, nicht bei dem Ding der Berater, sondern da sage ich immer, ein Berater ohne Berater ist kein Berater. Also wenn ich nicht selber jemanden habe, der mit mir arbeitet, der meine Fragen beantwortet, die ich selber nicht beantworten kann, dann denke ich, sollte jemand kein Berater sein, wenn er nicht selber. Also wenn jemand sagt, ich mache es noch einfacher, wenn es immer heißt, es ist so wichtig, einen Berater an der Seite zu haben, es ist so wichtig, jemanden zu haben, der von außen drauf guckt, dann sollten die, die das propagieren, natürlich auch selber so jemanden an ihrer Seite haben. Und bei mir ist das schon seit ganz vielen Jahren der Fall, von Anbeginn an.
Gut, aber wie gehst du denn damit um, dass manche Leute deine, dein Stark-Konzept auch einfach idealisieren?
Ich lasse sie einfach machen. Also wenn sie natürlich Spaß daran haben und wenn sie das idealisieren und wenn sie sagen, ja, das hat mich wirklich bereichert, das hat mich wirklich stark gemacht im Leben und dadurch, ich war viele, viele Jahre, also ich habe zum Beispiel auch jemanden, der konnte 10 Jahre lang nicht lachen. Der hat 10 Jahre lang in seinem Leben nicht gelacht. Der war so verzweifelt, der war so deprimiert und so voller Ängste. Und er hat natürlich innerhalb von diesen 10 Jahren auch dieses, jenes und welches ausprobiert. Und irgendwann kam er dann auf die Stark-Methode und hat sich mit mir unterhalten. Wir haben darüber gesprochen und herausgefunden, was ihn wirklich von innen heraus wirklich glücklich macht. Also was ihn von innen heraus motiviert, so heißt es. Und als er das entdeckt hat und gefunden hat, hat er für sich gesagt, wow, die Stark-Methode hat mir dazu verholfen, dass ich nach 10 Jahren wieder lachen konnte. Und wenn der das natürlich jedem erzählt und im Grunde idealisiert, ist es für mich okay. Und das ist ja schön, wenn die Menschen weiter darüber sprechen. Dann kommen wiederum andere auf mich zu, die sagen, hey, ich konnte auch schon ein paar Jahre lang nicht lachen.
Ja, aber haben die Leute da nicht übertriebene Erwartungen an dich vielleicht?
Mag sein, dass der ein oder andere mal eine übertriebene Erwartung hat. Ich möchte, dass alles ganz, ganz schnell geht und so weiter. Das ist häufig der Fall, dass Menschen die Geduld nicht haben. Aber dadurch, dass ich ja immer Fragen stelle, was ist dir wichtig für unsere Zusammenarbeit? Was ist dir noch wichtig? Und was ist das Allerwichtigste? Dann bekomme ich natürlich Antworten. Und ich habe dann auch immer noch eine Rückfrage, wenn jemand sagt, na, mir ist wichtig, dass ich ganz schnell erfolgreich werde. Oder mir ist noch wichtig, dass ich ganz stark werde. Dann frage ich natürlich, was bedeutet es für dich, ganz schnell erfolgreich zu werden? Und wenn dann jemand sagt, naja, höchstens 3 Tage, also wenn ich in 3 Tagen nicht ganz also mega erfolgreich bin, dann geht's nicht. Und dann sage ich ihm schon, sorry, das kann ich dir nicht liefern. Also diese Fragen sind immer auf beiden Seiten da. Ich sage ja auch, was ist mir wichtig an unserer Zusammenarbeit, was ist mir noch wichtig, was ist das Allerwichtigste, wenn ich mit dir tatsächlich arbeite, das sage ich denen ja auch. Und dann stellen wir eben fest am Anfang, passt das zusammen oder passt das nicht zusammen? Und wenn das nicht zusammenpasst, dann gehen wir diesen Weg auch nicht gemeinsam.
Gut, ich glaube, das ist ja ein schöner Abschluss. Oder haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Ja, lass mich mal gucken. Ich hatte mir ja auch noch eine Notiz gemacht. Haben wir noch was vergessen? Ja, du hattest doch noch irgendwie mal die Frage mit den Leuten, die sich auch gerne selbstständig machen wollen. Ne? War da nicht noch irgendwie was?
Ja, genau. Das können wir auch gerne noch machen. Und zwar, ich dachte jetzt bei der fortgeschrittenen Zeit, weiß ich ja nicht, ob das noch, dachte ich, ich lasse das mal weg.
Ja, komm, einen machen wir noch jetzt. Einen machen wir noch.
Okay, und zwar geht's da ganz konkret auch um mich. Ich mache diese Ohrwurm-Sendung hier.
Ja.
Und verdiene jetzt momentan noch nicht so wirklich Geld mit. Das ist jetzt erstmal noch so ein ganz nettes Hobby, aber würde ich natürlich ganz gerne ausbauen. Also weil ich brauche halt auch irgendwas, was mir die Brötchen zahlt. Mhm. Was wären so deine Tipps für mich, wie ich da jetzt ganz konkret hier so ein bisschen erfolgreicher werde?
Ja, also zum einen ist es so, Richard, dass du wirklich in dich reinspürst und in dich reinhorchst. Will ich das wirklich und bin ich auch bereit, tatsächlich ein gewisses Risiko einzugehen? Also bei dem, was wir auch über die Politiker gesprochen haben. Und wenn du das Gefühl hast, nee, also Risiko gehe ich auf gar keinen Fall ein, das mache ich nicht, dann wirst du schon selber wissen, dann ist es mit der Selbstständigkeit nicht wirklich gut für dich. Ja? Aber wenn du das Gefühl hast, na okay, nehme ich mal das Beispiel, was du genannt hast, wenn ich mit dem, was ich jetzt mache, zwar nicht ganz glücklich bin, wenn ich allerdings meine Brötchen davon bezahlen kann, wenn ich meine Schuhe davon bezahlen kann, also wenn ich genügend zu essen habe, ein Dach über dem Kopf habe, wenn ich davon leben kann, ist das okay. Und dann bin ich bereit, also sagen wir mal, du brauchst vielleicht wirklich gar nicht so viel, um einfach nicht der Obdachlose zu sein, ne, sondern tatsächlich noch ein Dach über dem Kopf zu haben und auch eine warme Mahlzeit am Tag und nicht auf der Straße zu schlafen oder unter irgendeiner Brücke. Also wenn du schaust, was brauche ich minimal, um leben zu können? Wenn du dafür etwas hast, wo du dein Geld verdienst, wo du eine für dich gefühlte Sicherheit hast, dass das Geld jeden Monat tatsächlich zu dir kommt, dann ist alles gut. Und dann kannst du den anderen Teil dafür verwenden und sagen, okay, dann gehe ich ein gewisses Risiko ein. Weil du könntest ja auch mehr verdienen, ne, wenn du dich nicht mit dem Ohrwurm beschäftigst und sagst, mache ich mich selbstständig, man braucht ja da auch Zeit. Dann könntest du mehr verdienen, hättest vielleicht ein schöneres Dach über deinem Kopf oder 3 warme Mahlzeiten am Tag. Aber dann sagst du, nö, ich mach mal das Minimum. Dann nimmst du dir einfach Zeit, um zu schauen, wie kann ich mit dem Ohrwurm tatsächlich das Geld verdienen, was ich auf der anderen Seite nicht verdiene, wenn man das Geld meinetwegen im Fokus hat. Ja. Und dann mit kleinen Schritten anfangen. Also man muss ja nicht sofort den Hebel umlegen und von heute auf morgen was Neues starten, sondern man kann sich auch wiederum langsam daran tasten und das ausprobieren. Wichtig ist natürlich zu wissen, wo will ich wirklich hin? Was soll wirklich mein Endziel sein? Was möchte ich da erreichen? Und am besten auch ein Zeitfenster dafür festlegen, in welcher Zeit möchte ich das erreichen? Und wenn das klar ist, dann bist du schon auf einem guten Weg.
Also du würdest sagen, solange das hier noch kein Geld abwirft, nicht komplett darauf versteifen, sondern das eher so als ja eins von, sag mal, zumindest, also zumindest einen Beruf nebenbei zu haben und das dann ja quasi nebenberuflich dann immer weiter auszubauen, bis man es vielleicht sogar ablösen kann.
Genau.
Gut.
Dann wird's leichter, dann ist es nicht so ein ganz großer Schluck aus der Pulle und dann ist der Druck auch nicht so groß und die Angst auch nicht so groß.
Ja. Okay, ich glaube, da werde ich auf jeden Fall mal ein bisschen drüber nachdenken, über das ganze Gespräch. Vielen Dank, dass du die Zeit dafür genommen hast.
Sehr gerne.
Dann würde ich sagen, das war eine neue Folge von Wer labert hat noch Puls mit Peter Stark und mit mir, Richard Groß. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke an Thomas Reich dafür, dass er diese Rolle übernommen hat. Thomas ist auch im echten Leben ein Berater, also ein Coach. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, guckt einfach in die Shownotes, da habe ich seinen Kontakt auf jeden Fall verlinkt. Gebt mir sehr, sehr gerne Feedback bei Twitter, Instagram oder Facebook. Ihr findet mich da immer unter Afaldra. Oder schreibt mir eine Mail an afaldra@web.de. Würde mich wirklich super freuen. Ich antworte auf jede Nachricht und bin irgendwie immer froh, wenn ich mal ein bisschen Feedback bekomme und ein bisschen höre, was ihr so darüber denkt, was ich hier so mache. Und dann könnt ihr natürlich auch gerne sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt oder vielleicht, was euch einfach noch interessieren würde, worüber ich nochmal reden soll. Und natürlich könnt ihr auch selber hier gerne mitmachen, wenn ihr einfach nur ein ordentliches Mikro habt oder irgendwie in der Nähe von Köln oder von Münster wohnt. Dann lässt sich das auf jeden Fall irgendwie regeln. Hinterlasst mir auch gerne noch eine Bewertung bei iTunes. Bis in 2 Wochen. Ciao.